Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir dienen einem wunderbaren Gott, einen richtig guten Gott. Wir sind ja in unserer Schatzsuche immer noch im Jakobusbrief. Und für heute habe ich ein ganz kurzes Statement aus Jakobus 4, 8a ausgewählt. Dort heißt es, naht euch Gott, dann naht er sich euch. Das ist eine meiner Lieblingsverheißungen in der Bibel. Dazu habe ich 5 Punkte aufgeführt. Punkt 1. Gott und der Mensch sind grundsätzlich nicht kompatibel. Sind Gegensätze. Gott ist heilig, der Mensch nicht. Kein Mensch kann in der unmittelbaren Nähe von Gott bestehen. Als Jesaja eine Offenbarung Gottes hatte, sagte er, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, Jesaja 5,6. Und als Petrus Jesus das erste Mal begegnete, sagte er erschrocken, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ein heiliger Schrecken hatte ihn erfasst. Es war kein Schrecken vor Jesus, denn ich denke, seine Augen sprühten vor Liebe. Aber es war eine Erkenntnis vor der Heiligkeit von Jesus und seiner eigenen Unheiligkeit. Seit Gott den Menschen aus dem Garten Eden schicken musste, gab es diesen Graben zwischen Gott und den Menschen. Seit dem sogenannten Sündenfall kann der Mensch nicht mehr einfach so zu Gott kommen, ohne zu vergehen. Es ist wie mit der Sonne, man kann nicht der Sonne zu nahe kommen, ohne zu vergehen. Und auf diesem Hintergrund bekommt die Aussage, nahet euch zu Gott, dann wird er sich zu euch nahen, eine ganz besondere Dimension. Gott hat ja trotz diesem Kontrast zwischen ihm und uns Menschen den Mensch immer gesucht. Direkt nach dem Sündenfall hat er gesagt, Adam, wo bist du? Gott ist ein menschenverliebter Gott. Er sucht den Menschen. Er möchte seine Kinder ganz nahe bei sich haben. Und darum hat ja der heilige, lebendige Gott Jesus geschickt. In Jesu Nähe müssen wir nicht mehr vergehen, sondern wir bekommen Annahme, Liebe und Vergebung unserer Sünden. In der Gegenwart Jesus empfangen wir Liebe und es ist uns wohl. Darum hat er Jesus geschickt. Und seit diesem, es ist vollbracht am Kreuz, haben wir einen ganz anderen Zugang zu Gott. Hat eine neue Zeit begonnen und das feiern wir ja nachher auch im Abendmahl. Jakobus macht uns zudem deutlich, dass wir nicht nur uns Gott nahen können, sondern dass wir das auch sollen. Trotzdem würde ich mal behaupten, dass wir diese Nähe nicht immer voll auskosten, zu schätzen wissen oder bewusst suchen und erleben. Vielleicht hat es nebst unserer Geschäftigkeit auch mit unserem, ich sag's mal, Bewusstsein, wer Gott ist, mit unserem Gottesbild zu tun. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Gottes Nähe muss als etwas Begehrenswertes empfunden werden. Wer kann sich an unseren letzten Lobpreis-Gottesdienst erinnern? Was haben wir da gemacht? Wir haben Gottes wunderbare Eigenschaften alphabetisch aufgezählt. Wir haben gesagt, er ist allmächtig, barmherzig, charmant, demütig, erhaben, fürsorglich, gütig, hilfsbereit, inspirierend. Kreativ, liebevoll, mitfühlend, optimistisch, rücksichtsvoll, siegreich, unveränderlich, väterlich, warmherzig und zärtlich, nur um ein paar zu nennen. Nun die Frage, ist einem wohl in der Gegenwart einer Person mit diesen Eigenschaften? Ich denke schon, oder? Und ich denke, es ist äußerst wichtig, dass wir Gott als solchen wahrnehmen und kennenlernen und uns eventuell von einem falschen Gottesbild verabschieden. Es lohnt sich, wenn wir uns Gedanken machen, was für ein Bild haben wir von Gott. Wir müssen uns Gott nicht aus Pflicht nähern. Es ist doch die Freude pur, in der Gegenwart einer solch guten Person zu sein. Wir sind befreit von religiösen Pflichten. Paulus schreibt im Römer 8,15, ihr habt nicht den Geist der religiösen Pflichten empfangen, der euch wieder zu Sklaven macht, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, nicht zu genügen. Nein, ihr seid vollständig angenommen und dürft Abba, Vater, zu Gott sagen. Das ist nach der Passion Translation. Abba, das wisst ihr, ist der Kosename von Vater, so Papi, Daddy oder sowas, Dada. Das dürfen wir zu Gott sagen. In so einer vertrauten Beziehung dürfen wir mit Gott leben. Und trotzdem machen wir das nicht immer. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Dass wir das können, heißt nicht unbedingt, dass wir das machen. Wir suchen von uns aus nicht unbedingt immer die Nähe Gottes, aber er sucht sie immer. Leider ist das manchmal eben ein bisschen einseitig. Ich mag den Vergleich mit einer Ehe. Wir sind ja auch die Braut Jesu. Sagen wir mal, bei unserer Bekehrung, bildlich gesprochen auf dem Standesamt, fängt die Ehe an mit unserem Ja zu Jesus. Und was wäre denn das für eine Ehe, wenn wir unserem Ehepartner jeden Tag, sagen wir mal, wenn es gut kommt, eine Stunde Zeit geben und dann unsere Anliegen vor ihm ausbreiten und dann hat sich das. Hey, das wäre doch mega traurig. Das ist keine Liebesbeziehung, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass Gott sich manchmal so vorkommt. Aber er möchte unseren Alltag mit uns teilen, unsere Gefühle mit uns teilen, unsere Ups und Downs und was auch immer. Er möchte unser allerbester Freund sein und eben in dieser Liebesbeziehung mit uns leben. Gott nahe zu sein, da geht es um Vertrautheit, um Intimität, um eine enge Verbundenheit. Paulus sagte, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden Anteil teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Philipper 3, 10. Der Philipperbrief wurde von dem Apostel Paulus gegen Ende seiner ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben. Also sehr wahrscheinlich später als der Brief an die Epheser. Den Epheserbrief haben wir ja vor dem Jakobusbrief durchgenommen. Könnt ihr euch hoffentlich erinnern. Und da hat man schon das Gefühl, dass der Paulus Gott gut kannte, oder? Wenn man so den Epheserbrief liest. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Paulus gab sich nie zufrieden mit dem, was er bis jetzt von Jesus erkannt hatte. Er blieb sein Leben lang hungrig. Er wollte Jesus immer, immer, immer besser kennenlernen und näher zu ihm kommen. Und das ist der Punkt, dass wir hungrig bleiben, mehr von diesem Jesus zu erkennen. Nicht irgendwelche Theorien über Jesus, irgendwelche neue Erkenntnisse oder weiß ich was, sondern es geht um die Kraft Gottes, die in unserem Leben erlebbar sein soll. Dort im Gefängnis mit dem drohenden Tod, war es Paulus' größter Wunsch, Jesus besser können zu lernen, seine Kraft zu erfahren, damit er in seinen Leiden ihm ähnlicher wird. Ich finde das gewaltig. Und werde dann im nächsten Punkt nochmals auf das zurückkommen. Die Aufforderung, sich Gott zu nahen, hat definitiv mit unserem Hunger zu tun. Ich denke, das ist überhaupt der wichtigste Punkt. Dass wir hungrig bleiben nach Gott. Dass wir nicht meinen, ja, jetzt kennen wir ihn gut genug, die Pflicht ist abgehakt. Nein, dass wir hungrig bleiben. Näher und näher zu Gott zu kommen. Denn wir wissen ja, Gott nahe zu sein ist unser Glück. Psalm 23, 28. 73, 28. Und damit kämen wir schon zum vierten Punkt. Den Auswirkungen der Nähe Gottes. was hat denn Gottes Nähe in unserem Leben für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen für uns? Eine kleine Geschichte. Es war mal ein kleiner Junge, der fragte seinen Vater, wie groß ist Gott? Der Vater wusste nicht so recht, was antworten, schaute so ein bisschen in den Himmel. Dann sah er ein Flugzeug und fragte er seinen Jungen, wie groß ist das Flugzeug? Der Junge sagte, ganz klein, ich sehe es ja kaum. Dann nahm der Vater den Sohn mit zum nächsten Flughafen und als sie da bei der Landebahn waren und die Flugzeuge ganz nah sahen, fragte er, und jetzt, wie groß ist das Flugzeug? Da staunte der Junge und sagte, riesig, riesig. Da sagte der Vater, ja, so ist es mit Gott. Je näher wir ihm sind, desto größer ist er. Ich denke, das hat etwas. Je näher wir Gott sind, desto größer kommt er uns vor oder ist er oder hat er mehr Größe in unserem Leben. Erkennen wir mehr von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit. Desto mehr trauen wir ihm zu. Außerdem eben ist Gottes Nähe wohltuend für uns, ich habe es ja schon gesagt, macht es uns glücklich. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück, Psalm 16,2. Und im selben Psalm lesen wir, in Gottes Gegenwart ist Freude die Fülle. Freude die Fülle, also nicht mal so ein nettes Lächeln oder so. Freude die Fülle. Zudem hilft auch Gottes Gegenwart gegen Angst. So schrieb David, als er vertrieben wurde und flüchten musste, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geholfen. Er rettete mich aus aller Angst. Psalm 34,7. Ja, was machen wir, wenn wir Angst haben? Bessere Überwachung. Wir sollten Gott suchen. Wie gesagt, komme ich nun nochmal zurück auf Paulus im Gefängnis. Wie gesagt, er hat diesen Brief an die Philipper im Gefängnis, Philipper, nicht Philister, im Gefängnis geschrieben und ruft anfangs des Briefes auf, freut euch in dem Herrn. Und gerade nochmals sage ich es, freut euch in dem Herrn. Gottes Nähe lässt uns Dinge ganz anders erkennen. Dort in dem Gefängnis hat er gesagt, freut euch. Gottes Nähe lässt uns Leiden ganz anders auch empfinden und anders damit umgehen. Leiden kann uns entweder von Gott trennen, wir gehen weg von Gott, oder Leiden kann uns näher zu Gott ziehen, weil wir uns bewusst sind, wir brauchen seine Nähe, um das Leiden überhaupt gut zu überstehen. Und von Nehemia wissen wir, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist und uns also stärkt. Ja, also Freude am Herrn, das geht nicht in einer Fernbeziehung. Ebenso ab und zu mal ein Gebet oder so. Je näher wir Gott sind, desto mehr Freude und Stärke erleben wir. Wie ihr wisst, ich bin ja mit den verfolgten Christen etwas unterwegs und lese jeden Tag so ein Gebetsanliegen von ihnen, damit ich für sie konkret beten kann. Und manchmal sind das so traurige Geschichten, ich habe es ja erst kürzlich darüber geredet, dass ich mich manchmal frage, würde ich so an Jesus dranbleiben? Weil ich da nicht so sicher bin, bete ich auch regelmäßig, Herr, hilf mir, dass ich gewappnet bin, wenn mal so etwas in meinem Leben geschehen würde. Und setze ich auch alles daran, dass ich jetzt, wo es mir gut geht, jetzt, wo ich keinen Mangel habe, jetzt, wo ich alle Freiheiten habe, möchte ich diese Beziehung mit Jesus einfach vertiefen und noch näher zu ihm kommen. Und letztens hatte ich nachts es war kein Traum, bin aufgewacht und hatte so wie ein Bild oder so. Es geht auch in diese Richtung. Da hatte ich das Gefühl, Gott sagt zu mir, lass deinen Anker tief sinken. Ein Anker ist da, um ein Schiff zu befestigen, also festzuhalten an Ort und Stelle. Wenn kein Sturm ist und die See ruhig, dann braucht der Anker nicht wahnsinnig tief zu sein, nur schon vom Gewicht hält er an Ort und Stelle. Aber wenn es stürmt und richtige Wellen kommen, dann muss der Anker tief verankert sein, damit das Schiff nicht fortdriftet. Also ich bin kein Seemann, so stelle ich mir das wenigstens vor. Und genau das ist der Punkt, wir sollen tief in Gott verankert sein, tief in ihm verwurzelt sein, dass wir im Sturm eben nicht wegdriften. Ich möchte ja nicht schwarz malen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch auf uns schwierige Zeiten warten könnten. Und dann brauchen wir Gottes Nähe. Nicht irgendwie ein religiöses Konstrukt, sondern eine persönliche, tiefe, intime Beziehung mit diesem Gott. Wie schon der Daniel sagte, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Wie gut kennen wir unseren Gott? Wie nahe sind wir diesem wunderbaren König? Jetzt ist die Zeit, ihn zu suchen, ihm nahe zu kommen, tiefer unsere Wurzeln oder unser Anker in ihn hineinlassen. Nur wegen der Nähe Gottes konnte Paulus sagen, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Ich kann niedrig und hoch, satt und hungrig, reich und arm sein. Das alles vermag ich durch Jesus Christus, der mir die Kraft dazu gibt. Das ist der Unterschied von Gottes Nähe. Das macht Gottes Nähe. Eine weitere Auswirkung der Nähe Gottes ist in einem alten Sprichwort zu finden. Das sagt, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Oder ein anderes Sprichwort ähnlich. Mit wem man umgeht, dessen Benehmen nimmt man nach und nach an. Beides will sagen, dass wir beeinflusst werden mit den Leuten oder mit dem, den wir zusammen sind. Es ist also nicht nur für unsere Seele wohltuend, nahe bei Gott zu sein, sondern auch für unsere Mitmenschen, weil wir eben Jesus ähnlicher werden. Über das hat ja Jürg letzte Woche gesprochen. Wir lesen im Römer 8, 29, ich habe das persönlich umgeschrieben, da heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Das werden wir nicht durch irgendwelche Gesetzeseinhaltungen, sondern im Herz werden wir verändert durch Gottes Nähe. Kürzlich hat mich eine Situation ziemlich genervt. Ich habe mich geärgert und ich habe nicht so recht gewusst, wie damit umgehen. Beziehungsweise ich habe schon gewusst, wie ich damit umgehen will, aber ich habe auch gewusst, dass das nicht gut wäre. Was habe ich getan? Ich habe einfach gesagt, so, jetzt Jesus, ich muss jetzt mit dir spazieren gehen, ich muss jetzt mit dir das bereden. So bin ich mit Jesus spazieren gegangen und habe gesagt, hilf mir, lass mein Herz zur Ruhe kommen bei dir, lass mich die Situation so sehen, wie du die Situation siehst. Und das macht er ja dann auch liebend gern. Er hält sich ja dann nicht zurück, oder? Und das ist so schön, weil wenn wir Gottes Nähe suchen, dann ist er da und er hilft. Und seine Sicht zu sehen. Darum ist es eben, wie gesagt, doppelt hilfreich. Es hilft nicht nur uns, sondern es hilft auch unseren Mitmenschen. Es ist immer wieder unsere persönliche Entscheidung, diese Nähe Gottes zu suchen. Wir selber entscheiden, wie nahe wir Gott sind. Darum fängt wahrscheinlich der Jakobus auch mit uns an. Naht euch Gott, dann naht er sich euch. Also es ist unsere Entscheidung. Gott wirft wie uns den Ball zu. Er ist immer da. Er empfängt uns immer mit offenen Armen. Irgendwo heißt es ja auch in der Bibel, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Er wartet nur, dass wir zu ihm kommen. Sein Herz ist immer offen. Und damit kommen wir zu Punkt 5. Schritte, wie wir ihm uns nahen. Wie kommen wir nahe zu Gott? Wie kommen wir ihm nahe? Voraussetzung ist natürlich, dass wir Jesus als unseren Herrn anerkannt haben. Denn er hat gesagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Das beinhaltet als erstes und immer wieder Sünden bekennen und Vergebung annehmen. Ist logisch, oder? Im Vers 8b, was den Vers 8a haben wir ja jetzt geschaut, Vers 8b heißt, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifeln. Ihr Zweifler. Wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir rein. Und so können wir dann zum Vater kommen. Und wir können, ich habe schon gesagt, beten. Mit beten meine ich nicht ein Herunterleiern irgendwelcher vorgefassten Worte oder so. Ich meine einen Dialog mit unserem Geliebten sprechen. Und das soll auch nicht nur morgen in der stillen Zeit sein oder so, sondern sich durch den ganzen Tag ziehen, Gott an unserem Alltag Anteil haben lassen. Immer wieder ihn in unsere Gedanken mit einbeziehen und sagen, Herr, was meinst du darüber? Oder wie siehst du die Sache? Oder hilf mir, oder weiß ich was? Als zweites ist Gemeinschaft. Natürlich ist Gebet Gemeinschaft, aber diese Gemeinschaft, von der ich jetzt spreche, meine ich, einfach mit Gott zusammen sein. Wenn wir mit Gott zusammen sind, müssen wir nicht immer reden. Wir können auch mal schweigen. Gott hält unser Schweigen aus. Und das ist sogar sehr gut. Ihr wisst ja, ich bin sehr oft alleine. Und manchmal finde ich das nicht so cool. Manchmal finde ich, dann denke ich, jetzt brauche ich einfach mehr von Jesus. Dann stelle ich mir meistens Lobpreis ein, sitze oder liege aufs Sofa und genieße einfach, dass ich eben nicht wirklich alleine bin. Genieße einfach, dass er da ist und dass seine Nähe einem so wohl tut. Also wir müssen nicht immer sprechen, wir können ihn auch einfach nur genießen. Das finde ich auch ganz wertvoll und schön. Einfach sagen, Herr, jetzt bin ich da und ich brauche dich. Komm und füll mich. Das tut dem Herz so wohl. Und außerdem, eine andere Gemeinschaft, wir sind ja auch einander gegeben. Wir sollen Gemeinschaft haben. Als ich ganz frisch im Glauben war, gab es dieses Lied, vielleicht kennen Sie, kennen es noch einige. Ein Christ braucht der andere braucht mich. Wir so brauchen wir den anderen auf, oder wie heißt der andere, wir helfen den anderen auf dem Weg, uns ist reich. Ja, wir sind einander gegeben zur Unterstützung, näher zu Gott zu kommen. Wir brauchen einander zum Wachsen. So lesen wir auch von der ersten Gemeinde im Apostelgeschichte 2, 42. Sie hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft. Also Gemeinschaft hilft uns zu wachsen. Wir schleifen aneinander, wir ermutigen einander, wir korrigieren einander. Wir helfen einander, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn einer mal keinen Glauben hat, hilft ein anderer. Ich glaube für dich, ich bete für dich. Gemeinschaft macht uns stark und lässt uns näher zu Gott kommen. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Lesen des Wortes Gottes. Also das sind eigentlich Basic-Sachen. Bibellesen soll nicht einfach ein Pflichtprogramm sein auf unserer Agenda. Wir lesen die Bibel nicht, um Gott zu gefallen oder wegen ihm. Wir lesen die Bibel, weil wir den Autoren besser kennenlernen wollen. Ich glaube, jeder von uns kann irgendwie bezeugen, dass einmal das Wort Gottes ganz persönlich zu ihm geredet hat und ihn total ermutigt und wieder auf den Pfad gebracht hat. Das Wort Gottes ist lebendig und es ermutigt uns immer wieder und stärkt uns. Und es gibt ja auch ganz viele Bibellesehilfen, wenn es manchmal ein bisschen kompliziert ist. Es ist gut, wenn wir das Wort nicht nur lesen, sondern wirklich studieren und etwas in die Tiefe gehen. Wir lesen nochmal von der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde, wieder im Kapitel 2, 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen. Damals hatten sie ja noch kein Neues Testament, also die Apostel haben ihnen die Bibellehre gegeben. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, also eben die Gemeinschaft und das Mahl des Herrn und das Gebet. Und somit kommen auch wir bald zum Mahl des Herrn. Wir haben gesehen, dass wir Gott nicht automatisch sind. Er sich aber nicht sehnlicher wünscht, als dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Das können wir immer. Aber wir müssen als seine Nähe als begehrenswert erleben. Und auch uns bewusst sein, dass wir das nicht automatisch sind. Es gibt immer noch ein noch näher. Wir haben gesehen, dass seine Nähe total erstrebenswert ist, weil es einfach unserem Herzen gut tut, weil es uns verändert und weil es unsere Bestimmung ist, Gott nahe zu sein. Du bist bestimmt, um Gott nahe zu sein und so zu leben, dass ihr in Freundschaft miteinander seid. Nicht eine pflichtbewusste Beziehung, ein Abhaken von irgendwelchen eben Pflichten. Nein, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung. Und im Abendmahl feiern wir das alles, dass Jesus das für uns möglich gemacht hat. Um das geht es im Abendmahl. Halleluja, ich bin befreit, ich muss nicht mehr irgendwelche religiösen Pflichten erfüllen. Ich kann in Liebesbeziehung mit Jesus leben. Er ist mein bester Freund. Ich bin von aller Schuld befreit. Ich bin gereinigt, geheiligt und habe einen Geist bekommen, der jetzt ruft. Aber, lieber Papi, lieber Daddy, das feiern wir mit dem Abendmahl. Das ist doch gewaltig, oder? Das ist doch ein Grund zur Freude. Und wir feiern damit auch, dass Jesus gesiegt hat. Absolut gesiegt hat. Die Welt geht drunter und drüber und man denkt, oh, Hilfe, was kommt als nächstes? Etwas wissen wir. Einer regiert, einer sitzt auf dem Thron und das ist nicht der Putin und nicht weiß ich wer, nicht der Binden. Wie heißt er auch? Der Joe Biden? Nicht Binden, sorry. Anyway, ist niemand anders als Jesus. Er sitzt auf dem Thron, er regiert. Er hat das allerletzte Wort in meinem, in deinem Leben und auf dieser Welt. Und auch das feiern wir mit dem Abendmahl. Du hast gesiegt. Ich bin befreit, ein Kind Gottes zu sein und darf in dieser wunderbaren Liebesbeziehung mit Jesus leben. Wir lesen im 1. Korinther 10, 18 bis 17, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Wir haben Anteil an diesem Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Wir feiern das, wenn wir das Brot essen, erinnern wir uns daran. Sein Leib ist für uns gebrochen. Wir haben Anteil an diesem Sieg, wir sind Kinder Gottes. Und was ich auch ganz schön finde, wir alle essen von einem Leib mit AI, Brot, und zeigen damit, dass wir alle ein Leib mit EI sind. Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir sind der Leib Christi hier auf Erden. Das ist doch so schön. Er schämt sich nicht, unser Haupt zu sein. Er liebt uns und macht uns eins. Und das wollen wir jetzt eben genau im Abendmahl feiern. Wenn dir das alles nichts bedeutet, dann nimm das Abendmahl lieber nicht. Dann bringt es nichts. Dann ist es irgendeine religiöse Formel, die dir eigentlich sogar mehr schadet, als etwas bringt. Es bringt nur, wenn wir es im Bewusstsein machen, was wir da tun. Und eben Gottes Nähe in dem Abendmahl auch feiern. Dass er, der Heilige, uns ganz nahe gekommen ist und uns ganz nahe bei ihm haben will. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und darum nahet euch zu Gott, dann nahet er sich zu euch. Wie zwei Magnete, das ist doch mega schön, oder? Jetzt möchte ich noch beten und dann feiern wir noch das Abendmahl. Jürg wird dann den Gottesdienst wieder abschließen.